es gibt gute Marken, es gibt aber auch sehr schlechte Marken. Und dann gibt es grandiose Marken und die punkten meistens durch eine Nähe, durch eine Verbundenheit. Und das sind eben Love Brands. Weil Vertrauen lebt von Konsistenz und wenn du es nicht schaffst, als Marke immer wieder gleich aufzutreten, dann wirst du dein Vertrauen verlieren. Weil Menschen kaufen von Menschen und du kannst viel besser Emotionen rüberbringen und vertrauen, wenn du ein Gesicht zur Marke hast. Denk groß. Das ist es tatsächlich. Auch denke groß. Alles ist möglich. Ich weiß, dass das sehr romantisiert ist. Es ist nicht alles möglich. Aber es ist so viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können.
Leave Your Mark ist der Podcast rund um Unternehmensnachfolge. Wie meistern Nachfolger ihre größten Hürden? Welche Herausforderungen liegen auf dem Weg und welche Werkzeuge braucht man, um diese zu meistern? Freu dich auf konkrete Tipps, inspirierende Erfahrungen und mutmachende Geschichten. Von Strategie bis Führung, alles, was du für deine erfolgreiche Nachfolge brauchst.
Es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sitze wieder mitten irgendwo in Deutschland, dieses Mal im wunderschönen Düsseldorf. Und natürlich sitze ich mal wieder nicht alleine, sondern vor mir sitzt die Chanté Nöhn. Und ich freue mich, denn heute wird es mal eine, ich nenne es jetzt mal Spezialfolge, weil die Chanté in einer Art Doppel-Dreifachrolle heute vor mir sitzt. Ich bin gespannt. Es wird heute um Nachfolge gehen. Es wird heute um Marken gehen. Es wird heute um Frauen, Unternehmertum gehen, allgemein um Unternehmerinnen. Und von daher freue ich mich, Chanté, dich erstmal zu begrüßen. Hi.
Hi, danke für die Einladung. Ich kann direkt noch einen raussetzen. Es wird nicht nur um Marken gehen, es wird um Love Brands gehen. Das ist viel besser noch.
Ja, perfekt. Schon mal einwandfreie Überleitung. Wenn ich mal so einen kleinen Auszug von dir machen darf, du bist selbst Unternehmerin, du hast eine eigene Agentur, ein eigenes
Markenberatung.
Markenberatung, genau, du hast es gerade schon gesagt, Love Brand. Du sagst selber von dir, du bist eine Working Mom, du bist voll mittendrin. Dir ist es wichtig, dass Menschen und Marken einfach nicht nur sich kennen, sondern emotional verbunden werden. Und du hast dich auch spezialisiert auf Generationsunternehmen.
Ja, korrekt. Genau. Okay. Und für alles brenne ich tatsächlich. Und deswegen freue ich mich total, dass ich dir heute ein bisschen mehr darüber erzählen darf.
Sehr schön. Und vor allem nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern da draußen. Denn wo ich bei dir aufmerksam geworden bin, ist einmal, hatte ich dir im ersten Kontakt gesagt, du bist wahnsinnig präsent, bei mir zumindest in meiner Liste immer bei LinkedIn.
Das, ich hoffe, positiv präsent. Deswegen sage ich mal Danke und nehme es einfach mal als Kompliment.
Sonst würden wir nicht sitzen.
Okay, sehr gut. Shoutout an die Emma, die mich da unterstützt im Team. Deswegen scheinen wir ein bisschen was richtig zu machen.
Ja, absolut. Wir hatten ja darüber gesprochen. Ich bin ja viel im Unternehmen unterwegs und weiß auch, worum es da oft geht oder was sie sich halt eben für Themen handeln. Und jedes Mal, wenn ich euren Newsletter beispielsweise sehe, auf den ich mit dir eingehen möchte oder eure Postings auch sehe, sage ich, das ist jetzt nicht nur einfach irgendwo dahergeschrieben oder irgendwas, ich sage jetzt mal KI-produziertes, sondern es ist einfach wirklich aus der Praxis. Und von daher freue ich mich da heute mit dir ein bisschen drüber zu sprechen. Denn worum es mir immer auch geht beim Thema Unternehmensnachfolge, Marke, Love Brand ist nicht gleich Marke oder Love Brand und vor allem auch nicht alte Generation, das neue Generationen. Da können wir ja gleich mal einsteigen. Aber vielleicht mal, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dass du das machst, was du jetzt machst?
Tatsächlich, ich würde gerne eine spannendere Geschichte erzählen, aber es war ziemlich geradlinig. Also ich habe damals angefangen im Bachelor mit Wirtschaftspsychologie und da musst du dich relativ schnell entscheiden, gehe ich in die Personalpsychologie, die auch super spannend war, oder gehe ich in die Markt- und Medienpsychologie. Bei mir wurde es dann sehr deutlich die Markt- und Medienpsychologie und hat mir total viel Spaß gemacht. Bin dann im Master auf Konsumentenpsychologie gegangen, habe angefangen selber zu forschen, zu Themen wie Markenvertrauen, Markenbindung, habe mit Klaus Hipp arbeiten dürfen, mit Wolfgang Grob, Hermann Bühlbecker und auch da immer geforscht. Was macht es denn mit den Marken, dass da jemand steht und im wahrsten Sinne des Wortes sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen? Das heißt, ja, ich würde gerne eine spannendere Geschichte erzählen, aber nee, es war also nicht geradlinig. Also ich habe mich im Studium in das Thema Konsumentenverhalten und Markenbindung verliebt und bin dem bis heute treu geblieben.
Was ich ganz schön finde, zumindest bei dem Auftritt auch, ist, du sprichst nicht immer, ich sage es mal ganz salopp, nicht über einfaches Marketing oder irgendwas, sondern du sprichst sehr oft über Verkaufspsychologie auch, über Werte, die dahinter stecken, über, wie du es gerade schon in der Einleitung gesagt hast, Love Brand. Was macht ihr konkret?
Wir bauen Love Brands. Das ist am Ende des Tages das, was wir tun, weil, wie du schon sagst, eine Marke ist schön und weil es ja am Ende des Tages eine Kennzeichnung. Es gibt gute Marken, es gibt aber auch sehr schlechte Marken. Und dann gibt es grandiose Marken und die punkten meistens durch eine Nähe, durch eine Verbundenheit. Und das sind eben Love Brands. Das heißt, wenn du es geschafft hast, eine Marke zu entwickeln, die komplett matcht mit dem, was die Menschen suchen, was die Zielgruppe sucht, sodass eine sofortige Identifikation stattfindet, dann hast du eine Love Brand kreiert. Und das ist das, was wir am Ende des Tages machen. Eine Love Brand glänzt vor allen Dingen dadurch, dass sie diese Nähe, die sie schafft, konsistent schafft. Wir reden immer von einem 360-Grad-Markenauftritt. Das heißt, wir bauen psychologisch hoch aufgeladene Marken, die in beide Richtungen funktionieren. Wo zum einen, deswegen eben ganz oft Generationsunternehmen bei uns, wo zum einen sich der Markenbotschafter selber komplett mit identifiziert, aber zum anderen eben auch die Zielgruppe mit identifizieren kann. Und das gießen wir dann in einen 360-Grad-Markenauftritt.
Ja, das hatte ich auch bei dir gelesen, weil das fand ich sehr, sehr spannend, weil du von vornherein gesagt hast, wir gucken nicht nur Zielgruppe, hast du es gerade genannt, ins Außen, sondern es ist auch wichtig, dass gerade die Generation, und da reden wir jetzt nicht nur von Übernehmer oder Übernehmerin, sondern auch Mitarbeitenden, sich auch wiederfinden. Wie seid ihr auf den Ansatz gekommen oder wie geht ihr davor? Was macht ihr ganz konkret? Schaut ihr erst ins Innere oder geht ihr direkt ins Äußere oder matcht ihr von vornherein beides?
Wir matchen beides, aber wenn du jetzt auf die zeitliche Achse guckst, muss ich sagen, beginnen wir oftmals erst mit dem Inneren, weil wir sagen immer zu unseren Kunden, es bringt nichts, wenn wir den fremden Schuh anziehen. Ich meine, unsere älteste Marke ist 300 Jahre alt, gerade in der 9. Generation, die wir betreuen dürfen. Und da hilft es nichts, jetzt einen fremden Schuh zu bauen und zu sagen, hey, zieh den an, verkörper den. Das wird nie authentisch sein, sei es für die Mitarbeiter oder auch für den Markenbotschafter. Und das, was uns auszeichnet, was wir in, ich sag mal, 9,8 von 10 Kundenprojekten, also wirklich fast immer tun, was bei uns auch wirklich eine Prämisse ist, wir wollen einen menschlichen Vertrauensanker schaffen. Das ist das, von wo ich herkomme, wo ich jahrelang so selber geforscht habe, wo ich hinterstehe und weiß, es funktioniert. Nespresso nutzt George Clooney, da hat George Clooney als Markenbotschafter genutzt. Ja, geht, kostet unfassbar viel, ist nicht so gut kontrollierbar. Und ich sag dir, Nespresso wäre viel erfolgreicher gewesen als Marke, wenn sie den Markenbotschafter selber genommen hätten, den Gründer. Haben sie nicht getan, wahrscheinlich ist er nicht so extrovertiert oder es gibt bestimmt gute Gründe. Wir sagen aber, wenn der Markenbotschafter oder die Markenbotschafterin passt und extrovertiert ist, authentisch ist, nach außen gehen möchte, bitte nimm diese Person als Vertrauensanker, weil Menschen kaufen von Menschen und du kannst viel besser Emotionen rüberbringen und vertrauen, wenn du ein Gesicht zur Marke hast. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass wir in all unseren Projekten immer einen Menschen in Szene setzen, dann kann das nur funktionieren, wenn der Mensch sich auch identifiziert. Das heißt, von der Zeitachse gesehen fangen wir damit an, damit wir wissen, wohin geht die Reise denn aus Sicht des Unternehmers oder der Unternehmerin, aus Sicht der Generation, aus Sicht der Mitarbeiter. Und wir in der Umsetzung dann gehen eigentlich zeitgleich vor oder parallel vor, weil wir uns natürlich angucken, wie kreieren wir eine Love Brand, die für den Unternehmer passt und für die Zielgruppe passt. Das heißt, das läuft Hand in Hand, muss man sagen. Denn das eine funktioniert nicht ohne das andere.
Mhm. Wie geht ihr denn vor? Also wir beschäftigen uns ja hier auch mit dem, wir steigen auch schon sehr tief ein. Wie geht ihr denn dahingehend vor, weil wir uns in meinem Podcast ja sehr viel damit auch beschäftigen dürfen zum Thema Unternehmensnachfolge? Jetzt nicht nur, und wir wissen auch alle und auch die Zuhörer da draußen wissen auch alle, dass Nachfolge jetzt nicht nur mal zeitlich sehr klar bestimmt ist, sondern da gibt es sehr weite Zeiträume. Und hab von der Beraterperspektive wünsche ich mir meistens, dass es je früher man startet, umso besser ist. Wie geht ihr davor in eurer Arbeit? Also welchen zeitlichen Ansatz habt ihr dann? Weil es ist ja, wenn ich das richtig verstehe, man hat nicht mal einmal einen Workshop und dann ist gut, sondern das ist einfach ein Prozess, der über gewisse Phasen geht. Wie geht ihr davor, beziehungsweise wie lange dauert sowas und wie macht ihr direkt 3 Fragen und wie macht ihr das, wenn genau man in so einer Übergangsphase ist beim Generationswechsel sozusagen?
Wenn wir beginnen mit unserem, wir nennen das immer Love Brand Journey, also das, was wir am Ende für den Kunden machen, ist, wir bauen eine Love Brand und die Reise dahin nennen wir mal Love Brand Journey. Und wenn wir mit unserer Love Brand Journey beginnen, dann geht es, wie schon gesagt, darum zu gucken, wo hole ich denn die Unternehmerfamilie oder den Unternehmer ab? Und da gehen wir auch oftmals oder immer tatsächlich auch schon in den proaktiven Generationsteil. Das heißt, wir fragen ganz konkret, hey, wie sieht denn das Thema Nachfolge bei dir aus? Ist da gerade schon ein nächster Markenbotschafter, für den wir den Weg ebnen? Ganz oft kommen Kunden zu uns, wo wir genau in dem Wechsel schon sind. Also sehr viele unserer Kunden sind gerade im Wechsel von, hey, ich übernehme jetzt von meiner Generation davor und ich möchte jetzt ein bisschen was umstrukturieren, damit es auch zu mir passt und zu meiner Rolle als Markenbotschafter, ohne natürlich, und genau das ist so das, die Feinheit, die am Ende kriegsentscheidend ist, ohne die Tradition zu verlieren. Das ist unfassbar wichtig. Siehe 300 Jahre alte Marke, du ruinierst alles, wenn du das Vermächtnis nicht schaffst, mit in die neue Generation zu transportieren. Und bei anderen ist es so, zum Beispiel jetzt, wir haben eine Unternehmerfamilie neu, das ist eine Physiopraxis, wo die aktuelle Generation noch super präsent ist und als Markenbotschafter noch funktioniert. Aber wir sitzen im Auftakt und sehen schon den Sohn, der dabei ist, der noch jung ist, der noch in der Ausbildung ist, der am Anfang ist, der aber natürlich schon perspektivisch immer wichtiger werden wird, weil er der Vertrauensanker für auch die jüngere Generation ist. Für zum Beispiel Sportvereine, die sich eher mit ihm assoziieren. Und das gucken wir uns aus Markensicht ganz genau an, weil das ist jetzt mal aus Markensicht besprochen, halt pures Markenkapital. Es ist doch toll, wenn du es schaffst, in eine Marke zwei Generationen als Vertrauensanker zu implementieren.
Wenn es da ist,
zumindest. Genau, wenn es da ist, ja.
Habt ihr auch manchmal den Fall, dass ihr geht in so einen Prozess rein und jemand sagt zu euch, ich würde ganz gerne eine Marke aufbauen, denn ich weiß, wenn ich eine Marke denn da habe, kann ich vielleicht einen höheren Verkaufspreis erzielen und ich weiß aber noch nicht, wer sie übernimmt?
Klar, auch das haben wir oftmals zum Beispiel bei Arztpraxen, weil da wissen die Ärzte ganz genau, sie werden es verkaufen wollen und dann kommt eben nicht mehr Dr. Müller, sondern ne, Dr. Mustermann.
Ja.
Und deswegen haben wir das sehr oft. Und dann versuchen wir von Anfang an eine Marke zu bauen, von der wir wissen, die kann später übernommen werden. Natürlich braucht es dann wieder den neuen Vertrauensanker, den man wieder in Szene setzen muss. Aber das, was du gewinnst an Möglichkeiten, an Kundennähe, wenn du jetzt den Weg gehst zu sagen, ich bin Dr. Müller beispielsweise und ich setze mich jetzt für meine Marke ein und ich werde jetzt das Gesicht zur Marke, das ist so viel mehr wert als die Mühe, die du hast, später die Praxis von Dr. Müller umzubranden auf den neuen Personenanker, der dann Dr. Mustermann sein könnte.
Mhm.
Tatsächlich hatte ich genau dieses Gespräch erst vor ein paar Wochen mit einem Kunden, der sagte, ich möchte eine Love Brand werden, aber ich bin so unsicher, ob es der richtige Weg ist, mich zu inszenieren, weil ich weiß ja, ich möchte irgendwann rausgehen und meine Kinder wollen vielleicht noch nicht übernehmen, wollen vielleicht in eine ganz andere Richtung, die sind noch jung. Genau das Gespräch hatten wir an der Stelle, dass ich gesagt habe, genau da greift Verkaufspsychologie und Markenpsychologie. Wir wissen das jetzt und wir bauen die Marke so auf, dass du davon die ganzen Jahre, die du noch da bist, profitierst und nicht nur du, sondern vor allen Dingen deine Kunden, die sich einfach besser abgeholt fühlen und mehr Vertrauen entwickeln können, um danach hinzugehen und zu sagen, okay, dann ist es der nächste Vertrauensanker. Das funktioniert, das muss nur richtig gemacht werden.
Absolut. Und es ist ein Prozess, halt ein sehr transparenter, kommunikativer Prozess, wenn ich das auch so richtig verstehe. Aus meiner Erfahrung her ist es ja so, dass bei so einem Prozess nicht immer alle dann aufschreien und sagen, hey, wir haben uns schon drauf gefreut, jetzt geht's los. Wie ist das bei euch? Wie erlebt ihr das?
Ja, auch da Beispiel aus dem Alltag von letzter Woche. Natürlich sind das so die Herausforderungen, die man hat, wenn man mit Generationsunternehmen arbeitet. Also ich liebe es für und mit Generationsunternehmen zu arbeiten. Aber natürlich hast du dann auch verschiedene Stakeholder am Tisch. Und nicht immer traut sich der Nachfolger, die neuen, nehmen wir mal sowas Einfaches wie die neuen Logo-Vorschläge an die alte Generation weiterzureichen und zu sagen, hey, unsere Agentur hat hier ein neues visuelles Markenbild erschaffen. Das ist tatsächlich Teil des Alltags. Ich liebe es, auch wenn es herausfordernd sein kann. Und wir gehen damit wie folgt um, indem wir viel Zeit einräumen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, hey, ich brauche nochmal 2 Wochen, um darüber zu schlafen, weil auch mein Großvater nochmal drauf gucken möchte und sich identifizieren möchte, dann ist das eben so. Auch das gehört dazu. Und am Ende des Tages stellen wir dann fest, siehe Beispiel letzte Woche, da sitzen wir im Meeting mit der jüngeren Generation und die erzählt uns, hey, wir hatten jetzt Familienbeirat und wir haben über die Strategie gesprochen und dann sagte XY aus der älteren Generation, warum machen wir das alles jetzt? Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Und ich habe gelacht und super nette Menschen. Ich war erst ein paar Tage davor da, habe ganz tolle, nette Menschen. Aber wenn du dann natürlich als Beraterin hörst oder als Agentur hörst, dass du rausgehst und die Leute dich fragen, was machen wir hier überhaupt? Warum war sie da? Da musste ich schmunzeln und lachen und sagen, ja, das höre ich natürlich gerne, ne, in Anführungsstrichen. Und dann kommt der Moment, wo die ältere Generation die Ergebnisse sieht, das Visuelle sieht, sei es in dem Fall jetzt die neue LKW-Beklebung und auf einmal sagt, wow, das ist ja super, das ist ja viel klarer. Vor allem, wenn du eine Dachmarke hast, wenn du Tochtermarken hast, wenn du eine Breite hast, die du darstellen musst. Und das ist in dem Fall so bei diesem Familienunternehmen. Auf einmal ist alles viel klarer. Und dann schaffst du es auch, die in dem Fall ältere Generation abzuholen. Es ist aber auch manchmal die jüngere Generation. Also ich habe auch Unternehmen, wo die junge Generation zurückhaltend ist, weil sie sagt, oh, ich bin total demütig, total bescheiden. Ich kann doch nicht das, was mein Großvater, was mein Vater aufgebaut hat, meine Mutter, meine Großmutter, das kann ich doch nicht jetzt mit Füßen treten, in Anführungsstrichen, indem ich es, sei es mal nur optisch, verändere. Auch das gibt's. Also es ist nicht immer die ältere Generation, die vermeintlich ausbremst, sondern auch die jüngere. Was wir aber immer wieder sehen dann, sobald die ersten Ergebnisse kommen, sind auf einmal alle im Boot und sind total begeistert und sagen, ja, wow, das geht in die richtige Richtung. Denn zu Beginn ist oftmals auch noch ein bisschen Angst im Spiel. Angst, dass etwas verloren geht. Angst, dass siehe das Logo, dass das visuelle Logo, was seit 150 Jahren überall klebt, jetzt auf einmal super stark verändert wird. Und wenn dann die ersten sichtbaren Ergebnisse kommen, dann geht es sehr schnell, dass auch die Menschen, die nicht im aktiven Meetingprozess beteiligt sind, sondern vielleicht im Hintergrund, im Familienbeirat sind, Feuer und Flamme sind und sagen, hey, wow, das geht in die richtige Richtung, wir haben eine Klarheit, super. Weil sie dann die Angst verlieren, dass wir die Tradition verlieren und uns nur auf die Innovation konzentrieren. Und genau das darf nicht passieren.
Mhm. Absolut. Ich glaube, auch da liegt ja das Geheimnis, das Miteinander, also zwischen den Generationen, auch dieses Miteinander. Weil auch ich erlebe es in meiner Arbeit immer wieder, dass entweder der eine Part oder auch der andere, also best case beide, aber schon auch immer der eine Part sagt, oh, müssen wir das jetzt machen? Darf es jetzt wirklich den Marken-Change, sagen wir mal, werden wir jetzt eine Love-Brand? Die sind doch eigentlich eine gute Brand, werdet ihr wahrscheinlich auch etwas hören.
Ja, und dann denke ich mir jedes Mal, Challenge is that. Ganz sanft und liebevoll, aber es macht total Spaß, dann die Zweifler am Ende zu absoluten Fans zu transformieren und die dann sagen, wow, wie cool, dass wir das gemacht haben.
Wann ist denn für euch in eurer Arbeit das Thema Projekt abgeschlossen? Also wann würdet ihr sagen, hey, wir sind jetzt wirklich zufrieden mit dem Ergebnis, jetzt ist es eine Love-Brand oder ist es mehr ein Ongoing, zu sagen, nee, wir müssen alle, logischerweise muss man immer daran arbeiten, man muss es sich immer wieder neu beweisen. Klar, aber wann würdet ihr sagen, okay, wir haben unser Projekt wirklich so installiert, dass ihr auch zufrieden seid?
Das hängt tatsächlich von dem Meilenstein ab. Also es ist immer so, wir starten eine gemeinsame Love-Brand-Journey.
Ja.
Und mit Ziel ist es, dieser Love-Brand-Journey eine Love-Brand zu kreieren. Das heißt, der erste große Meilenstein ist, wenn die Love-Brand fertig ist, kreiert ist. Das heißt, die Webseite geht live, die neue, das ist individuell. Ne? Es gibt auch Kunden, wo vielleicht die Webseite schon sehr gut ist und wir nur einen kleinen Refresh machen von der Markenpersönlichkeit. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir schon die ganze Präsenz anfassen irgendwo, weil überall eben diese neue Marktpersönlichkeit eingegossen werden wird. Das heißt, im Schnitt nach 4 Monaten roundabout geht die neue Marktpersönlichkeit live, die launcht. Sei es in Form von Podcasts, Webseite, Visitenkarte, Imagefilm, den wir oft machen, einen Historiefilm machen wir manchmal, das neue Corporate Design, Online-Shop, also whatever. Alles, was die Menschen draußen visuell wahrnehmen, launcht dann so nach 3-4 Monaten. Die ersten Monate kriegt das Außen noch gar nicht viel mit, weil es einfach wirklich um harte Markenstrategie geht, die wir dann aber ja ins visuell Wahrnehmbare gießen. Und dann ist der erste Meilenstein geschafft. Dann ist die Love Brand gelauncht und die Welt kann sie wahrnehmen. Dann aber geht es ja darum, in einen, ich nenne es mal, Vertrieb zu gehen. Auch Kunden, die sagen, ich lebe von Weiterempfehlung, haben ja eine Form von Vertrieb.
Mhm.
Das heißt, du hast die Love Brand gebaut, aber du möchtest natürlich auch, dass sie dann im Markt wahrgenommen wird. Dass die ganze Welt wahrnimmt, wow, hier hat sich was getan. Und dann ist es sehr oft so, dass wir mit unseren Kunden in den sogenannten Love Brand Buddy rutschen, wo wir der Buddy sind, der an der Seite unserer Kunden wie ein Freund dafür sorgen, dass die Love Brand immer genauso beständig wahrgenommen wird. Das ist dann sehr oft LinkedIn beispielsweise, das sind Newsletter, das sind diverse Strategien, wenn es um neue Produktlaunches geht. Das heißt, bei uns ist es wirklich einmal das Thema Love Brand bauen und dann Love Brand Buddy dafür zu sorgen, dass sie auch wahrgenommen wird. Wir haben aber auch Kunden, bei denen es so ist, dass sie den Love Brand Buddy von uns gar nicht unbedingt brauchen, weil sie in-house eine gute Marketingabteilung haben. Dann sorgen wir dafür, dass wir schulen, dass wir Guidelines mitgeben. Wir sind tatsächlich kleine Monks, weil ich auch ein kleiner Monk bin, da kann ich mich direkt outen. Das heißt, unsere Kunden bekommen viel von uns mit, um darauf vorbereitet zu sein, auch ohne uns weitergehen zu können. Wir wünschen natürlich, dass wir gerne mitgehen können, aber uns ist wichtig, wenn das nicht der Fall ist, weil das Budget nicht ausreicht oder weil die interne Marketingabteilung so toll gewachsen ist, dass wir die auf gar keinen Fall kannibalisieren wollen, dann geben wir ganz viel Material mit, um uns ein Stück weit ersetzbar zu machen. Das fängt an von einer Love Brand LinkedIn Personal Branding DNA, von einer Love Brand DNA an sich, von einem Corporate Design Manual, also alles, um den Kunden zu ebnen, hey, hier ist deine Love Brand, jetzt wende sie auch richtig an und sorg dafür, dass sie konsistent bleibt. Weil Vertrauen lebt von Konsistenz und wenn du es nicht schaffst, als Marke immer wieder gleich aufzutreten, dann wirst du dein Vertrauen verlieren. Das klingt jetzt hart, das ist aber so. Wir reden bei uns immer von einem sogenannten Markencharakter. Würde jetzt sehr tief reingehen in die Neuropsychologie, ich versuche es kurz und knapp zu halten. Wenn ein Mensch auf eine Marke trifft, dann laufen im Gehirn dieselben Prozesse ab, als wenn ein Mensch auf einen Mensch trifft. Heißt, wir haben uns öfter schon gehört, heute das erste Mal visuell gesehen. Du nimmst zu mir einen Markencharakter, einen menschlichen Charakter wahr. Findest du mich authentisch, sympathisch, kompetent oder eben auch in die negative Richtung und hast einen Charakter zu mir als Menschen. Und diese Gehirnareale, die da aktiv sind, die sind genauso aktiv, als wenn du jetzt gleich in Düsseldorf über die Köhe läufst und mit Marken in Kontakt kommst. Auch da nimmst du einen Markencharakter wahr. Das machen wir uns zunutze und bauen einen Markencharakter, der genauso wahrgenommen wird, wie es der Fall sein muss, damit du dich bindest. Und jetzt stell dir vor, dieser Markencharakter ist nicht immer konsequent. Du nimmst die Marke heute so wahr, übermorgen so, in 3 Wochen wieder anders, dann wirst du kein Vertrauen aufbauen. Mhm. Ne, stell dir vor, du nimmst mich jetzt hoffentlich als professionell wahr und übermorgen siehst du mich total unprofessionell, wie ich verrückte Dinge tue. Wird auch Vertrauen flöten gehen. Mhm. Und genau so ist es auch bei Marken.
Ja, ich habe damals immer gelernt, es müssen diese unterschiedlichen Lämpchen im Mental angehen und zwar immer die gleichen, nicht die unterschiedlichen, sondern halt immer wieder gleichen Punkte einfach
aufkriegen. Ja, so ist es, wobei es natürlich auch Themen gibt, wo sich oder Bereiche im Leben, wo sich die Zielgruppe ändert. Also während Corona zum Beispiel war es so, dass wir ganz viele Anfragen hatten von Unternehmen, die gesagt haben, oh, wie soll ich denn jetzt damit umgehen? Wie gehe ich mit der Corona-Zeit um? Wie soll ich als Marke nach außen auftreten? Das heißt, ja, es müssen immer wieder dieselben Lämpchen sein, um eine Konsistenz zu haben im Markencharakter. Aber du musst als Marke auch mitbekommen, wann sich deine Zielgruppe verändert hat. Mhm. Wann haben die andere Moralvorstellungen bekommen, andere Wünsche, andere Ängste, andere Sorgen? Und während Corona hat sich sehr viel verändert in den Köpfen der Menschen. Das heißt, auch da musst du als Marke mitgehen. Beispiel dafür, was ich immer ganz schön finde, wenn man so auf diese Entwicklung in Sachen Nachhaltigkeit schaut, die ja glücklicherweise sehr rasant voranschreitet. Nehmen wir mal eine sehr bekannte Nuss-Nougat-Creme, mit der wir aufgewachsen sind, die jeder kennt, die vom Frühstückstisch nicht wegzudenken war. Die war definitiv eine Love-Brand. Mhm. Was ist dann passiert? Die Vorstellungen der Zielgruppe haben sich verändert. Auf einmal wurde Nachhaltigkeit wichtiger, gesunde Ernährung. Ich wollte weniger Zucker, mehr Nuss-Nougat-Anteil. Ich wollte, dass nicht mehr Palmölwälder abgerodet werden. Ich habe mich mehr für Gorilla-Leben interessiert, etc. pp. Dann kommen auf einmal Nischenbrands, selber Nuss-Nougat-Branche, die sagen, hey, ich bestehe nur aus 2 Zutaten. Ich bin palmölfrei, ich bin zuckerfrei, ich habe viel mehr Nuss-Nougat-Anteil. Und auf einmal schaffen es kleine Nischenbrands, die kaum Budget für Marketing haben, sich zur Love-Brand hochzuarbeiten, weil große, bereits etablierte Love-Brands verpasst haben, an den Moralvorstellungen der Zielgruppe zu bleiben.
Das ist ein guter Punkt, weil bei mir gehen jetzt gerade 2 Lämpchen an. Das eine Lämpchen ist, wann wäre denn für mich, also so könnte ich mir zumindest das meine Kunden auch vorstellen, wann ist denn für mich eigentlich der richtige Zeitpunkt, damit anzufangen? Weil es ist ja ein ständiger Prozess. Die Zielgruppen verändern sich ständig. Klar, es gibt Epochen und Werte, Phase sozusagen und äußere Umstände, logischerweise auch, was da draußen alles passiert. Das eine. Und die andere Frage, die sicherlich kommen wird oder dem einen oder anderen jetzt durch den Kopf gehen wird, ist, ich bin ein kleiner Mittelständler. Ich habe 40, 50, 60 Leute, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wie soll ich das überhaupt umsetzen? Also wie kriege ich das überhaupt hin?
Tatsächlich ist eine Antwort, die an der Stelle vielleicht schon das Umdenken auslöst. Wir haben auch Einzelunternehmer. Also ja, wir sind auf Mittelständler, auf Generations- und Familienunternehmen fokussiert und sind da extrem stark. Aber der Grund ist ja, weil wir Menschen in Szene setzen für ihre Marke. Und das funktioniert auch bei einem Einzelunternehmer. Davon haben wir auch ein paar. Mhm. Bedeutet, du musst kein Konzern sein, um zu sagen, ich bin bereit, die Love-Brand-Journey zu starten. Ich möchte näher an meine Zielgruppe. Und der beste Zeitpunkt ist eigentlich mit Gründung. Wenn wir jetzt mal die rosa-rote Brille aufziehen und uns eine perfekte Markenwelt vorstellen, dann ist der beste Zeitpunkt mit Gründung. Die Realität sieht aber anders aus. Mhm. Mit der Gründung bist du, was ja auch schön ist, in dieser Self-Made-Mentalität. Du hast wenig Budget. Du willst erstmal laufen und dein Minimal Viable Product austesten, bevor du jetzt alles perfektionierst.
Ja.
Und dann muss man sagen, ist der perfekte Zeitpunkt, wenn du erfolgreich sein möchtest. Und der ist ja eigentlich immer. Ja. Also am besten sofort, weil was hilft es denn, wenn du anfängst, in Vertrieb zu gehen? Wir haben ganz viele Menschen, die wir kennenlernen, die uns sagen, hey, ich schalte Ads auf Meta, ich gehe in LinkedIn-Vertrieb, ich mache dies, das, Ananas, ich bin auf Netzwerk unterwegs. Aber die haben immer noch nicht ihre perfekte Positionierung, wie sie es schaffen, in ein paar Sätzen rüberzubringen, wer sie sind, was sie tun und warum man sie braucht. Die haben es auch noch nicht geschafft, die richtigen Schmerzpunkte der Zielgruppe zu treffen, den richtigen Markencharakter zu symbolisieren, den die Menschen suchen. Dann verbrennst du dein Geld und deine Zeit. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum wir, man kann uns auch als Agentur definieren, aber ich definiere uns eigentlich lieber als Beratung, als Markenberatung, weil bei uns ist der wichtigste Teil von allem Strategie. Du findest in unserem Kundenstamm keinen Kunden, wo wir sagen, der kommt und sagt, ich hätte gerne Meta-Ads, ich hätte gerne LinkedIn-Ads, ich hätte gerne Plakate oder, wo wir die Agentur sind, die das tun. Weil in 9 von 10 Fällen würden wir dem Kunden helfen, sein Geld zu verbrennen. Weil wir eine schlechte oder nicht Love-Brand perfekte Marke, sage ich es jetzt mal, bewerben, wo wir genau wissen, der Kunde wird nicht so erfolgreich sein, wie er es gerne möchte. Darum ist das Allerwichtigste, dich zu fragen, möchte ich gerade vom Markt gesehen werden? Möchte ich gerade Blumen gewinnen? Und das wollen wir ja meistens, dann stell dir die Frage, bin ich denn so weit? Wenn meine Kunden mich sehen, verlieben sie sich dann? Das klingt jetzt sehr romantisch, aber das ist am Ende des Tages die entscheidende Frage. Und wenn du die nicht klar mit Ja beantworten kannst, dann verbrennst du Zeit und Geld für etwas, was dich nicht zum Erfolg führen wird. Natürlich wirst du mal gekauft, auf jeden Fall. Aber wie viel könntest du denn mehr gekauft, angefragt etc. werden, wenn du wüsstest, in 8 von 10 Fällen, wo meine Zielgruppe mich sieht, will sie mich auch. Mhm. Das ist das, worum es geht.
Wenn ich jetzt mal an meine Kunden denke, querbeet, geht es bei vielen aktuell auch darum, wirtschaftlich vielleicht auch gerade hier und da ein paar Engpässe, einige überlegen tatsächlich auch, das Geschäftsmodell zu erweitern, zu verändern, neue Unternehmensepoche einfach auch wirklich da ist. Für mich ist das ja die Marke zahlt auf das Geschäftsmodell ein und natürlich auch umgekehrt. Wie siehst du das, wenn ihr merkt, okay, ein Kunde, der ist wirklich dahingehend auch vielleicht noch nicht sehr klar in seiner persönlichen Ausrichtung, hilft dir die Marke obendrauf ja eher weniger? Oder wie siehst du das?
Hast du absolut recht. Das ist auch der Grund, warum wir oftmals mit dem Innen starten, aus Kundensicht, um erstmal abzuholen, wo haben wir denn Unsicherheiten? Wir haben zum Beispiel auch Projekte, wo wir merken, wir sind in der Dachmarkenstrategie noch nicht so gerade. Wenn wir einen großen Mittelständler haben, der eine Dachmarke hat, der Tochtermarken hat, der aber noch gar nicht so richtig weiß, okay, wie nenne ich denn jetzt das Kind überhaupt, weil vielleicht der Name der Tochtermarke nicht zur Dachmarkenstrategie passt, dann gehen wir oftmals noch ein Stück zurück und sagen, hey, bevor wir jetzt in die umgesetzte Laufbahn-Journey gehen, lass uns doch bitte erstmal gucken, wie sieht deine Dachmarkenstrategie aus? Wo willst du hin? Warum tust du das überhaupt? Wie soll das Unternehmen weiter wachsen? Macht es Sinn, die Tochtermarke an die Dachmarke anzulehnen, was Markenbekanntheit und Vertrauen anbelangt? Genau das meine ich mit strategischer Arbeit. Mhm. Es nützt nichts, einem Kunden zu sagen, er will eine neue Marke und ja, wir starten jetzt direkt mit deinem Social-Media-Auftritt. Nee, wir müssen erstmal gucken, wo möchtest du hin? Was hat die Generation davor getan? Wie können wir davon profitieren? Siehe das Thema Historiefilm. Natürlich machen wir das auch, damit die Kunden mitgenommen werden auf die Reise und verstehen, wo ist die Marke hergekommen, wo ist sie heute, inwiefern hat sie sich weiterentwickelt. Einige unserer Kunden auch da, vor allen Dingen in dem Mittelständlerbereich, die berichten uns, dass ihre Kunden gar nicht so genau wissen, was sie alles anbieten. Die sind seit x Jahren auf dem Markt, super etabliert, super erfolgreich und trotzdem weiß der eigene Kundenstamm gar nicht so genau, wie das Portfolio aussieht. Mhm. Weil das so schnell gewachsen ist oder auch so divers geworden ist, dass man die Kunden nicht mehr mitgenommen hat. Und dann geht es wirklich darum, erstmal dafür zu sorgen, dass der Markt und in dem Fall der Wunschkunde ganz genau weiß, was bekomme ich hier geboten und dann versteht, wieso brauche ich es.
Ja, erlebe ich übrigens da draußen auch. Oftmals wird dann gesagt, das, was wir machen, ist doch logisch. Das verstehen die Kunden schon da draußen. Und genauso
wie wir nennen das immer Elfenbeinturm oder ich nenne es Elfenbeinturm.
Ich auch.
Ja, war cool. In dem sitze ich auch und du wahrscheinlich auch. Also der Elfenbeinturm. Klar. Ist nichts Schlechtes. Da haben wir uns fleißig hochgesprintet, indem wir immer, immer mehr Wissen angeeignet haben, sodass wir einen totalen Mehrwert für die Menschen bieten können, aber eben auch nicht mehr die Sprache unserer Zielgruppe sprechen. Und deswegen ist es wichtig, das zu übersetzen in die Sprache der Zielgruppe.
Ja. Wie wichtig ist denn dir dahingehend, also ich habe in einem Newsletter gelesen, du redest von impliziten und expliziten Werten. Mhm. Du hast jetzt gerade auch Strategie genommen. Für mich gehört das beides zusammen. Mhm. Erklären Sie es nochmal vielleicht ganz kurz.
Ja. Natürlich, du kannst nicht deine impliziten Werte formuliert haben, aber deine expliziten nicht oder umgekehrt. Die müssen beide Werte bewusst sein, um sie nach außen zu bringen. Da bist du wieder bei dem Thema Markenbotschafter. Wenn ich mir meinen impliziten Werten nicht bewusst bin oder sie nicht kongruent gehen zu meinen expliziten, dann werde ich keine vertrauensstiftende Instanz sein. Auch da vielleicht kurzer verkaufspsychologischer Abriss. Wenn du möchtest, dass man dir vertraut, beziehungsweise deiner Marke vertraut, dann bist du von 3 Faktoren abhängig. Kompetenz, empfundenes Wohlwollen, und wahrgenommene Sympathie. Was heißt das am Ende? Ich muss merken, dass du was kannst. Ich muss merken, dass du mir die Wahrheit sagst, dass du authentisch bist in dem, was du tust. Und Nähe zu dir empfinden, sehe die Werte, irgendwie eine Brücke. Und ich muss das Gefühl haben, dass du an meinem Wohlwollen interessiert bist. Das würde ein Konsument so natürlich nie äußern, aber dazu gehören verschiedene Facetten. Aber stell dir vor, du, klassisches Beispiel, sitzt bei einem Versicherungsmakler. Du möchtest das Gefühl haben, dass er für dich die passende Versicherung raussucht und weißt, wohin du willst. Du gehst zum Mediamarkt, du möchtest auch nicht, dass der Mitarbeiter dir gerade das Produkt anbietet, wo die Marge am größten ist, sondern dass er genau verstanden hat, was ist dein Bedarf. Und das kannst du nicht verkörpern, wenn du es nicht geschafft hast, dich mit deinen impliziten und expliziten Werten auseinanderzusetzen. Was möchte ich selber für mich? Warum mache ich dieses Business? Wo möchte ich hin? Was möchte ich für meine Kunden?
Da ist für mich immer auch die Frage, wenn ich jetzt auf die Generationsunternehmen gucke, du hast gerade auch die unterschiedlichen Generationen gesagt, man kann es nicht immer über einen Kamm scheren. Ich höre schon auch hin und wieder, gerade bei der etwas älteren Generation, Werte, ja, das haben wir, das leben wir irgendwie, aber brauchen wir nicht. Haben wir nie definiert und es hat auch die letzten 20, 30 Jahre auch so funktioniert. Mhm. Geht es euch damit aus?
Ja, weil ich aber auch merke, dass der Begriff Werte und Mission ein bisschen verbrannt ist. Genauso wie der Begriff Coach. So, ja. Der ist so überladen und ein bisschen verbrannt. Die Substanz dahinter, was ist eine Mission, was sind Werte, ist aber ist super wichtig. Siehe auch im Innen, also auch implizite Werte im Sinne von, was leben wir als Unternehmen nach innen und was leben wir nach außen. Und es hilft ja nichts, wenn wir eine Lovebrand bauen, die der Markenbotschafter perfekt leben kann, die perfekt auf die Zielgruppe passt, die der Vertrieb aber nicht vermittelt bekommt. Da können wir noch so tolle Historie-Videos, Image-Videos und noch so eine tolle Webseite machen. Sitzt der Vertrieb dann beim Kunden und es fühlt sich nicht nach diesem Markencharakter an, das ist ja auch ein Kontaktpunkt, dann wird es nicht funktionieren. Und ja, Werte scheint vielleicht ein verbrannter Begriff zu sein, aber hat dennoch seine Daseinsberechtigung.
Absolut. Und ich glaube, da ist einfach, wie du es schon gesagt hast, diese Erklärungsbedürftigkeit auch da zu sagen, bei Werte ist ja, okay, was ist denn jetzt konkret? Aber wenn man sagt, okay, wie wollen wir denn eigentlich, Beispiel jetzt nach innen, miteinander sein? Wofür stehen wir nach innen jeden Tag gemeinsam auf? Wie wollen wir auch miteinander umgehen? Da reden wir ein bisschen mehr über Verhaltenswerte vielleicht auch. Aber was ist eigentlich so unser, auch das, so hast du es, glaube ich, geschrieben, was ist eigentlich unser Fundament eigentlich, wie wir hier gemeinsam agieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und siehe auch nochmal Vertrieb, das ist ja das, was dir am Ende Glaubwürdigkeit gibt. Mhm. Sehe ich auch selber bei uns bei LinkedIn. Du hast gesagt, ich bin bei LinkedIn relativ präsent. Ja, bin ich. LinkedIn ist für uns selber einfach, kann ich offen sagen, ein sehr wichtiger Vertriebskanal geworden. Gleichzeitig sind wir ja auch darum spezialisiert, für unsere Kunden LinkedIn zum Vertriebskanal aufzubauen. Und zwar nicht anhand von nervigen Sales-Messages, auf die irgendwie keiner Lust hat, sondern durch eine Präsenz. Ich bin präsent auf LinkedIn. Ich erzähle von meinem Leben als Unternehmerin. Es geht nicht um mein Privatleben. Es geht um meine Rolle als Mutter, als Unternehmerin, als Führungskraft von 8 Mitarbeitern etc. Und das macht authentisch und das bringt Nähe und macht glaubhaft. Und genau darum geht es eben auch, wenn du dich als Team zeigst, wenn du deine Teamkultur zeigst. Das macht dich ja nicht nur attraktiv für neue Mitarbeiter, sondern das macht dich auch attraktiv für Kunden, weil deine Kunden, die auf LinkedIn unterwegs sind, wenn du im B2B-Bereich vor allen Dingen bist, wobei B2C immer mehr wächst, aber nehmen wir jetzt gerade mal die B2B-Branche als Beispiel, die wollen ja auch sehen, wie tickt ihr denn nach innen? Wie arbeitet ihr miteinander? Wie integer seid ihr? Das macht dich auch attraktiv als Dienstleister, weil genau das ist deine Welt, das bist du. Und deswegen funktioniert es so gut, sich auch authentisch zu zeigen, weil all das ist vertrauensstiftend, wenn es denn echt ist. Und das sehe ich bei mir eben auch. Meine Mitarbeiterin Emma, die bei uns auf LinkedIn verantwortet, ist selber auch sehr präsent auf LinkedIn. Und die Beiträge, die sie macht, wo sie zeigt, wie ist unsere Teamkultur, wie fühlt sie sich als Mitarbeiterin der Charaktere Markenberatung, die explodieren. Das funktioniert unfassbar gut, weil das, was Menschen sehen wollen, wir können dem Kunden viel erzählen, aber da sieht er eben, ob wir es auch selber so leben.
Mhm. Ja, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, ja, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht, also kann man ja auch mal drüber sprechen. Also LinkedIn ist ja mittlerweile wirklich sehr, in meiner Welt zumindest sehr zugeklustert. Gefühlt jeder zweite oder dritte Post siehst und dass der nicht selbst geschrieben ist, sondern einfach wirklich nur irgendwie vor allem in einer einfachsten Version runtergepromptet ist und dann raus damit und irgendwas. Und der Mehrwert würde ich bei vielen einfach mal ein Fragezeichen dahinter lachen.
Ja, leider ja. Ja, leider ja. Ist aber auch eine große Chance, ne, um zu zeigen, wie es besser geht. Absolut. Wie kann man es besser machen? Und ganz oft hören wir von unseren Kunden, denen wir am Ende der Lovebrand Journey sagen, hey, es wird Zeit für LinkedIn. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lovebrand gesehen wird. Lass uns mit LinkedIn starten. Hören wir ganz oft, oh nee, LinkedIn, es ist doch irgendwie nur Selbstbeweihräucherung und jeder sagt, wie hoch, wie toll. Ne? Ja, kann es sein. Zeigt aber auch, dass du deine eigene Personal Branding DNA noch nicht nach außen trägst auf LinkedIn und dass du deinen eigenen Filter dir noch nicht entwickelt hast auf LinkedIn. Weil wenn du weißt, wer du bist und wofür du stehst, dann ziehst du A, nur noch die richtigen Menschen an. Ist eine perfekte Qualifizierung an der Stelle. Und B, filterst du ja auch anhand dessen, womit du dich beschäftigst. Weil das, für das du einstehst, da gibst du etwas zurück. Die siehst du auf deinem Feed, die kommen auf dich zu. Und das ist der schönste Filter in Sachen, wer ist relevant für mich und womit will ich in Berührung kommen auf dieser Social-Media-Plattform LinkedIn jetzt in dem Beispiel. Und deswegen ist es in meiner Sicht eine Riesenchance, es besser zu machen, als Personal Brand mit der richtigen DNA auf LinkedIn unterwegs zu sein, die richtigen Menschen anzuziehen, in den richtigen Austausch zu kommen. Und damit meine ich nicht nur Kundengewinnung, damit meine ich auch, nehmen wir mal ein Beispiel wie Masterminds, sich auszutauschen, von anderen zu lernen, Mitarbeitergewinnung. All das funktioniert, wenn du weißt, wofür du stehst. Und das gilt genauso für eine Love-Brand, die mit Plakaten und Flyern versucht, ihre Zielgruppe zu adressieren, wie auch für einen Unternehmer, der durch seine eigene Persönlichkeit versucht, die richtigen Mitarbeiter zu finden oder eben die richtigen Kunden.
Mhm. Wie gehst du denn mit so einer Aussage um? Die habe ich letztens von einer Professorin gehört, die gesagt hat, wenn wir jetzt mal auf das Thema Unternehmensnachfolge gehen, viele, also an und für sich könnte das Nachfolgen eigentlich das neue Gründen sein, weil viele Gründer beziehungsweise, ja, viele Gründer eigentlich gar nicht gründen wollen, sondern die wollen eigentlich das Unternehmen, das Geschäftsmodell ein bisschen modifizieren und am besten eine neue Marke drüber packen. Wie siehst du das?
Ich glaube, das hat ganz viel mit den persönlichen Skills auch zu tun. Also, was bringst du in dieses Unternehmen ein? Also, die Frage ist sehr breit und sehr schwierig jetzt gezielt zu beantworten. Ich glaube, es gibt Fälle, in denen das absolut Sinn macht, weil du vielleicht nicht derjenige bist, der Macher ist, der das aufbaut. So, ich habe ja selber auch noch ein Startup, ne? Ich habe ja noch ein zweites Unternehmen, was auch, womit ich bei Höhle der Löwen war, womit ich Investoren gewonnen habe, also unfassbar viel gelernt habe und unfassbar stark meine Komfortzone verlassen habe und dadurch auch viele andere Gründer kennengelernt habe. So, das heißt, durch mein Startup habe ich viele Gründer kennengelernt und durfte in die Welt eintauchen. Durch meine Agentur, durch meine Markenberatung durfte ich viel in das Thema Nachfolge eintauchen. Also ich würde behaupten, ich kenne beides. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die nicht die Macher sind, die nicht sagen können, ich baue das jetzt so von null auf, die aber die Transformatoren sind, sage ich jetzt mal, die genau wissen, okay, hier ist ein Unternehmen, was muss ich daraus machen, um es zum Erfolg zu führen, die perfekten Übernehmer sind deines Unternehmens. Aus Markensicht muss ich dir ganz ehrlich sagen, es gibt beides, du musst es nur richtig machen. Also wenn du verstanden hast, was der richtige Weg ist, deine Zielgruppe zu kennen, dich daran auszurichten, nach innen und wie nach außen, dann ist es, ob du jetzt eine neue Firma gründest oder ob du eine bestehende unternimmst, ist dasselbe, übernimmst, ist dasselbe Handwerk. Du musst es nur richtig machen. Transparent, authentisch, glaubhaft. Wieso übernimmst du? Beispielsweise ein anderer Kontakt, den wir auch vorletzte Woche getroffen hatten, ist ein Unternehmer, der mehrere Unternehmen hat. Das ist ja ganz oft so. Du hast einmal, du fängst einmal an, macht Spaß, also startest du doch das nächste. Und der auf einmal versuchen möchte, seine Geschichte zu erzählen. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das sind komplett unterschiedliche Branchen, hat nichts miteinander zu tun. Transparenz ist das Schlüsselwort. Erzähle den Menschen, die dir zuhören sollten, die dir vertrauen sollten, wie es dazu gekommen ist. Warum tust du das?
Absolut.
Und das ist der Schlüssel.
Ja, also sie ist da tatsächlich noch ein bisschen konkreter reingegangen im Sinne von, oder noch schärfer reingegangen, besser gesagt, im Sinne davon, dass sie gesagt hat, naja, an und für sich, die haben so eine Umfrage dann gemacht, eine statistische dann, wo sie gesagt haben, viele wollen eigentlich das Unternehmen mit nur einer anderen Homepage. Also sehr knallhart. Ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade auch angesprochen hast. Und ich glaube auch, dass so ein gewisses Rebranding, gerade wenn man von außen kommt, bei einer Nachfolge, gar nicht so clever ist.
Nee, und ein Punkt, den du aber gerade angesprochen hast, finde ich spannend, nochmal aufzugreifen. Wenn du sagst, jemand möchte das eine Unternehmen nur mit einer anderen Landingpage, klingt für mich ein bisschen so wie, sorry, verlaub, ich gehe Schuhe shoppen. So nach dem Motto, ich mach das mal eben so, habe ich jetzt Lust drauf und das wird nicht funktionieren, weil da hast du keine, nicht nur aus unternehmerischer Mindset-Sicht, sondern wirklich rein aus Markensicht, das ist nicht authentisch. Menschen vertrauen Menschen, weil sie das Gefühl haben, diese Person ist an meinem Wohlwollen interessiert, diese Person ist leidenschaftlich, da ist ein Zweck dahinter und wenn du wie Schuhe shoppen sagst, ich überlege jetzt das und das und das und habe darauf Lust, dann kannst du deine Story nicht authentisch erzählen. Also du musst schon eine Verbindung haben. Eine Frage, die wir unseren Kunden immer wieder stellen, wenn wir mit der Love Brand Journey starten, ist, warum tust du, was du tust? Und diese Antwort ist für uns unfassbar wichtig, um die Welt des Kunden zu erzählen an seinen Kunden. Mhm. Warum sollte man zu Metallbauer XY gehen? Warum sollte ich zu dieser Firma gehen und das Gefühl haben, die bringen mir einen Mehrwert? Warum sollte ich diesen Menschen vertrauen? Das ist ein unfassbar wichtiger Punkt. Und das kann auch nach hinten losgehen. Ich nenne da immer sehr gerne das Michael Wendler Kaufland-Beispiel. War ja breit in der Presse, da nenne ich das jetzt einfach mal auch gerne als Beispiel. Kaufland hat sich dazu entschieden, Michael Wendler als Markenbotschafter zu nutzen. War während der Corona-Zeit. Dann hat sich herausgestellt, dass Michael Wendler als Corona-Leugner unterwegs ist und da relativ stark Fummelig macht. Die Kaufland-Zahlen sind so dermaßen in den Keller gegangen. Warum? Weil ich mir einen Markenbotschafter geschnappt habe, der aber auch noch andere Dinge vermittelt und das ist nicht mehr authentisch. Ich kann mich mit dieser Person nicht mehr identifizieren und gleichzeitig war von dem Großteil der Menschen, waren die Werte auch anders, die sie selber hatten, weil der Großteil waren keine Corona-Leugner. Das heißt, jetzt hast du einen Markenbotschafter, der für etwas komplett anderes steht, als ich mich gerade fühle jetzt als Zielgruppe und dann stoppe ich meinen Kauf an der Stelle.
Ja, Da habe ich letztens auf einem anderen Podcast gehört, glaube ich, oder irgendwas gelesen, halt eben von dem Ali, der Chef, der genau auch darauf eingeht, dann sagt, die Markenbotschaft, glaube ich, für die Marke sozusagen, müssen sich gut auswählen, weil es gibt halt auch Skandalsportler.
Ja.
Und sobald jemand da irgendwie ins Fettnäpfchen trifft, haben die halt ein riesengroßes Problem.
Und jetzt überleg mal, wenn du als Unternehmer, natürlich, du kannst, das ist der Nachteil, um es jetzt mal ganz hart auszudrücken, du bist zeitlich begrenzt, du kannst irgendwann versterben als, ne, du musst es in die nächste Generation geben, in Rente gehen oder. Wir müssen ja gar nicht mal den Worst Case nehmen, aber es ist eine zeitlich begrenzte Dauer, während du natürlich bei einem externen Markenbotschafter suchst du dir den nächsten, nehmen wir jetzt mal einen Espresso-Sexy-Guy, aus dem du findest, oder nimmst George Clooney, Brad Pitt, whoever, und nutzt die Sexiness. Das hast du jetzt als Unternehmer nicht, wenn du als Markenbotschafter selber unterwegs bist. Du kannst dich immer neu auswechseln bis auf die nächste Generation, aber du kannst kontrollieren. Du kannst kontrollieren, wofür steht dieser Mensch. Und auch das muss man ja ganz ehrlich sagen, und das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich so gerne mit Generationsmarken arbeite, mit Familienunternehmen. Einer der Hauptgründe ist dieses unfassbare Commitment. Diese Menschen, für die ist es ein Vermächtnis. Die sind verheiratet damit auf eine total tolle Art und Weise. Ja. Die werden morgens wach, die leben das. Die sind so unglaublich committed, die überlegen sich 8-mal, was sie tun. Das tut ein Michael Wendler dann George Clooney nicht. Mhm. Das ist nicht deren Vermächtnis, deren Identität. Aber wenn du mit Familien- und Generationsmarken arbeitest, dann ist das deren Identität auf eine schöne Art und Weise. Und glaubwürdiger kann es nicht sein.
Ja, du hast eine sehr schöne Überleitung für mich eigentlich geschafft, weil du am Start gesagt hast, du hast Tim beispielsweise zusammengearbeitet. Ist auch ein Familienunternehmen halt eben, aber die größere, sage ich jetzt mal. War es vielleicht genau der Grund, warum du dich generell für die Familie- und Generationsunternehmen beschäftigst und vielleicht jetzt nicht in die, nennt es jetzt mal Konzernwelt, wo vielleicht andere Ressourcen bereitstehen, abtaust?
Ja, natürlich. Also bevor ich das Unternehmen gegründet habe, war ich in der Konzernwelt, habe wirklich für riesengroße Brands Millionenbudgets verwaltet wöchentlich. Hat Spaß gemacht, war auch eine steile Lernkurve, hat mich aber nicht erfüllt, weil ich wollte mehr an den Menschen und noch näher an die Strategie. Und genau das ist bei Familien- und Generationsunternehmen oder auch bei Einzelunternehmern, die committed sind, die nach außen gehen wollen, ist es halt viel mehr möglich, weil du bist an einer Marke dran, die du gestalten kannst. Du kannst gleichzeitig zuschauen, wie das Unternehmen erfolgreich wird und weiter wächst, weil du eben nah dran bist. Und du kannst schnell Entscheidungen treffen, weil ein Unternehmer muss schnell entscheiden. In einem Familienunternehmen, beim Einzelunternehmer auch. Beim Konzern dauert es halt einfach länger, bis du etwas bewegt bekommst. Und du kannst die Geschichte nicht so transparent erzählen, weil du komplett andere Verflechtungen hast. Während du bei einem Mittelständler ganz transparent entscheiden kannst aus Geschäftsführungssicht, das ist meine Geschichte und die erzähle ich.
Mhm. Du gehst ja jetzt ja mittlerweile schon einen Schritt weiter, also jetzt unabhängig von deiner Unternehmung und deiner eigenen Agentur, dass du ja mittlerweile auch Sprecherin des jungen Mittelstands bist. Mhm. Wie ist es dazu gekommen und was machst du da?
Ja, des jungen Mittelstandes, das ist das Stichwort jung. Es gibt mit Sicherheit noch jüngere als mich, aber ich durfte noch mit dazu, sagen wir mal so. Wir dürfen wirklich deutschlandweit gesehen, ich in dem Fall fürs Rheinland, repräsentieren, was das Jungunternehmertum im Mittelstand sich wünscht. Wo sehen wir Fehler? Wo sehen wir Schwächen? Wo wollen wir Impulse setzen? Das heißt, wir sind ein Gremium aus 10 Sprechern und Sprecherinnen. Ich für das Rheinland, zusammen mit auch noch einem anderen Kollegen sind wir hier im Rheinland unterwegs und dürfen repräsentieren, auch in Berlin vor Ort bei Debatten, was uns aus jungunternehmerischer Sicht im Mittelstand wichtig ist. Jeder hat so sein eigenes Herzblutthema auch. Bei manchen ist es das Thema Digitalisierung, Entbürokratisierung. Bei mir ist es tatsächlich das Thema Female Empowerment und auch Frauenquote in der Wirtschaft. Themen wie die Elterngeldreform, die Emanzipation meiner Meinung nach mit Füßen tritt. Thema endlich Mutterschutz für uns Frauen auch. Also Unternehmerinnen, Frauen sowieso, aber Unternehmerinnen. Und das alles aus Sicht der politischen und wirtschaftlichen Ebene, das ist das, was ich dann mit meiner Stimme stärken darf.
Hast du das Gefühl, du findest Gehör?
Ja, schon. Tatsächlich schon. Auf verschiedenen Ebenen. Sei es Social Media, was sehr schön ist, wo du siehst, dass Menschen wirklich ihre Themen an mich herantragen und sagen, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig. Lass uns da mehr Aufmerksamkeit zu bringen. Als auch natürlich vor Ort. Also es war schon schön, letztes Jahr im Bundestag zu sein, mitdebattieren zu können, die Anliegen in Berlin vorzutragen. Das ist was, wofür ich sehr dankbar bin und ja, wo ich schon das Gefühl habe, dass wir Gehör haben, ja.
Ja, wir hatten ja im Vorfeld ja ganz kurz gesprochen, dass ich ja auch absoluter Befürworter bin, junge Unternehmerinnen vor allem auch mehr ins Spotlight zu bringen. Ich glaube, das sieht man auch in meiner letzten Podcast-Folge halt eben auch.
Super.
Gerade auch vielleicht für Branchen, wo es unüblicher ist, auch von der Zeit her. Ich finde aber, das ist schon längst überholt. Ich habe aktuell das Gefühl, da wächst so nach und nach eine richtig gute, junge Unternehmerin-Generation heran, wo einfach wirklich gerade so ein bisschen dieser Change passiert zwischen der Nachfolger, ist jetzt, und ich sage es bewusst, nicht mehr der Nachfolger, sondern auch die Nachfolgerin. Mhm. Wie nimmst du das wahr?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man in die MINT-Berufe schaut, das ist schon schön zu sehen, wie viele Nachfolgerinnen wir da haben. Wir haben auch ein ganz tolles Familienunternehmen im MINT-Bereich. Also wir haben diverse, aber mir fällt gerade direkt eins ein, weil es wirklich absolut MINT ist, Anlagenbau. Und da auch eine Nachfolgerin ist. Und das ist so schön zu sehen, dass wir nicht nur generell als Frauen präsenter werden, auch dank eben des Mutes zu sagen, ich gehe raus als Marke mit meinem Gesicht, sondern auch in den MINT-Berufen. Und das ist natürlich auch was, wo ich sagen darf, jetzt als Frau selber, ich bin super stolz darauf, mit dem, was ich tue, anderen Frauen den Push zu geben, zu sagen, geh raus mit deiner Marke. Sei Vorbild für andere Unternehmerinnen, dass es möglich ist. Dass es möglich ist als Working Mom, was nicht heißt, dass das mehr wert ist, als wenn das nicht der Fall war. Dann gibt es ganz andere Herausforderungen. Ja. Aber ich bin eine Working Mom und weiß, wie schwierig es ist, Unternehmertum mit dieser Rolle zu handeln. Und oftmals heißt es, es ist eine Entweder-Oder-Entscheidung. Nein, es ist nicht, Leute. Es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Du kannst beides haben. Und das selber als Vorbild machen zu dürfen und gleichzeitig anderen Frauen zu helfen, präsenter auf dem Markt zu sein, mehr wahrgenommen zu werden, was als Markenbotschafterin zwangsläufig der Fall ist. Und das macht super viel Spaß.
Ja, das merkt man zumindest.
Ach, freut mich.
Vielleicht so ein bisschen zum Abschluss. Marketing, habe ich es jetzt mal bewusst auch so genannt, ist ja oft immer Trial and Error. Also sprich, wir müssen Fehler machen, um daraus unsere Learnings zu generieren und es dann besser zu machen. Mhm. Was war dein größter Fehler?
Im Bereich Love Brand Building oder für mein eigenes Unternehmen, die Marke?
Gerne beides, das, was dir spontan einfällt.
Ich muss gestehen, die Aussage, man muss Trial and Error machen, im Markenbau, da gehe ich nicht ganz mit, weil Error kostet dich unfassbar viel, nämlich Vertrauen, Kundenvertrauen. Und das kriegst du so schnell nicht wieder her. Das heißt, im Love Brand Building gibt es keinen Error. Darf es nicht geben, weil dann darf es einfach nicht geben, weil du kannst es nicht wieder aufholen so schnell. Da ist es also wirklich, mach's und mach's richtig.
Mhm.
Und aus privater Sicht oder aus persönlicher Sicht, wenn ich ans Unternehmertum denke, ist es definitiv zu klein denken. Also ich habe lange einfach zu klein gedacht. Sei es mit meinem Startup oder der Markenberatung auch, von der ich heute lebe. Weil man wirklich lange denkt, man ist größenwahnsinnig, wenn man zu groß denkt. Also ich komme halt aus einem Umfeld auch groß, wo man halt noch nicht so groß unterwegs war und habe lange gedacht, wenn ich jetzt groß denke, hat das was mit Größenwahnsinn zu tun und der Fall ist zu hoch. Und da kann ich nur sagen, das ist aus unternehmerischer Sicht, Mindset-Perspektive und auch aus der Sicht Generationsunternehmen der größte Fehler. Du darfst groß denken. Du darfst auch größer denken als deine Generation davor. Wenn du jetzt gerade in fünfter Generation dein Familienunternehmen übernimmst, denk größer. Doch, kannst du. Weil nur dann kannst du Dinge verändern und nochmal vorantreiben. Und die Person, die vor, bleiben wir mal bei dem Beispiel, fünf Generationen das Unternehmen gegründet hat, die wird wahrscheinlich größenwahnsinnig, in Anführungsstrichen, Gänsefüßchen, ne, für unsere Zuhörer, größenwahnsinnig groß gedacht haben. Und nur deswegen ist sie da, wo sie heute ist. Und ja, du fällst auf die Nase, aber wahrscheinlich, wenn du nicht so groß gedacht hättest, hättest du dich überhaupt nicht getraut, weil du nicht so motiviert gewesen wärst, wärst nicht auf die Nase gefallen und hättest auch nicht draus gelernt. Wenn ich jetzt in meine eigene Entwicklung schaue und auch auf die Entwicklung von dem Thema Generationsübernahme, meiner Meinung nach ein großer Fehler, zu klein zu denken, beziehungsweise sich nicht zu trauen, aus Demut, die schön ist, groß zu denken.
Mhm. Ist das vielleicht auch ich stelle am Ende immer so ein bisschen die Frage, wenn jetzt hier an unserer Glastür dein 18-jähriges Ich anklopfen würde und dich nach einem Tipp fragen würde, sagen, Mensch, was soll ich machen? Wie soll ich vorangehen? Was würdest du deinem 18-jährigen Nicht-Tipp jetzt sagen?
Denk groß. Das ist es tatsächlich. Auch denke groß. Alles ist möglich. Ich weiß, dass das sehr romantisiert ist. Es ist nicht alles möglich. Aber es ist so viel mehr möglich, als wir uns vorstellen können. Und ich versuche mir das immer mit dieser Messlatte zu verbildlichen. Ich denke bis ganz, ganz oben. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass ich da vielleicht nicht hinkommen würde. Aber stell dir vor, ich hätte nur bis zur Mitte gedacht. Dann wäre das mein Limit gewesen. Dann hätte ich nur ein Viertel geschafft. Denke ich aber bis ganz oben, schaffe ich vielleicht drei Viertel. Und das war für mich ein sehr, sehr langer Weg in meiner Entwicklung, den ich sehr spät erst gegangen bin.
wo man sich manchmal denkt, so, ach, hättest du das nicht früher wissen können, um schneller da zu sein, weil mit 18 war ich noch ganz woanders gedanklich. Deswegen, ich würde meinem 18-Jährigen ich sagen, lass dich nicht beirren, denk groß, auch wenn die anderen Menschen dich für groß und wahnsinnig halten.
Ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also ich nehme es zumindest nicht als selbstverständlich, weil ich weiß, was du gerade jetzt ja auch erzählt hast, wo du in Berlin alles rumturnst, mit deinen Kunden alles möglich machst, selber noch 8 Angestellte hast, die bestmöglich natürlich irgendwie alleine arbeiten, aber dass man da einfach auch mal als Sparingspartner zur Seite steht. Und von daher sehe ich das nicht als selbstverständlich, denn ich weiß, du hast jetzt gleich auch noch einen Anschlusstermin.
So wie du auch. Also deine Zeit ist ja genauso kostbar.
Dass wir da heute zusammensitzen durften und mir waren wieder sehr, sehr viele Impulse mit dabei. Und ich kann auch nur empfehlen, jeder, der das jetzt hier gerade hört, bei LinkedIn auf eure Homepage zu gehen. Und wie immer, also eine Folge hast du die letzte Mal.
Die letzten Worte. Oh, das ist aber, darauf hast du mich jetzt nicht vorbereitet, Alex.
Okay.
Ja, die letzten Worte fände ich einfach schön zu sagen. Ladies, wir haben auch ganz viele tolle Unternehmerinnen, aber vor allen Dingen jetzt mal, die Ladies kriegen die letzten Worte. Traut euch nach draußen zu gehen und das Gesicht zu eurer Marke zu sein.
Perfekt. Vielen Dank.
Sehr gern.
Ciao, ciao. Ja, und wenn du jetzt wissen willst, wie für dein Unternehmen für die Nachfolge ist, dann probier doch einfach mal unseren Nachfolge-Readiness-Check aus. Er bietet dir eine erste fundierte Standortbestimmung und zeigt dir, wie gut dein Unternehmen wirklich auf eine Übergabe vorbereitet ist. Egal, ob du abgeben oder übernehmen willst. Er macht dir sichtbar, wo ihr gut aufgestellt seid, wo es vielleicht Herausforderungen gibt und naja, welche Hebel den Wert und die Übergabefähigkeit konkret steigern. Und das nicht nur mit Gefühl, sondern mit echten Zahlen, inklusive Einschätzungen, wie sich Maßnahmen auf Kaufpreis und Übernahmechancen auswirken. Also wenn du jetzt den Check für dich oder dein Unternehmen machen möchtest, dann schreib mir gerne direkt oder klick auf den Link in den Shownotes. Wir hören uns und bis zum nächsten Mal.